Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Tricky Thema heute.
Ich denke, man spricht nicht drüber. Bestimmt vertuschen es auch viele, die versuchen oder geben es nicht gerne zu, reden nicht gerne darüber, die weniger Geld haben.
Geld, wie es unsere Freundschaften beeinflusst. Vor allem, wenn es ein Gefälle gibt. Also, wenn eine oder einer weniger hat als der oder die andere, dann wird es ja wirklich ja eben tricky. Die Freundschaftsforscherin Julia Hamann rät da, dass die, die mehr haben, vielleicht auch mal die Kosten für die mit weniger übernehmen. Bei den Konzerten von Hannes Wittmer wäre das überhaupt nicht nötig, denn er nimmt den Zahl-was-du-willst-Tarif. Eben genau, damit auch Leute mit wenig Geld Kultur genießen können. Wie das aussieht, wenn man ständig die Person mit weniger Kohle in der Tasche ist, das wollen wir jetzt aber erstmal besprechen mit Rahel. Freie Schauspielerin aus Deutschland, lebt in London und hatte immer schon, auch während des Studiums, weniger Kohle als ihre Freunde. Hi Rahel.
Hallo Dominik.
Wie fühlt es sich denn an, weniger Geld zu haben als die Freunde?
Um ehrlich zu sein, scheiße. Es ist sehr nervig, weil man irgendwie immer, man muss sich immer erklären oder man muss halt Abstriche machen oder man muss irgendwie Geld pumpen, was ich dann irgendwie ständig gemacht habe. Und dann hat man ständig im Kopf diese Liste so, oh, ich schulde dem noch einen Fünfer und dem Zehner und ich würde jetzt zwar gerne mitgehen, aber wenn ich mitgehe, dann muss ich nochmal fragen. Und das ist dann irgendwie immer so, da ist alles so ein bisschen stressiger. Also es ist alles mit mehr Stress verbunden.
Hast du dir dann irgendwie so Ausreden zurechtgelegt oder warst du da immer grundehrlich zu deinen Freunden?
Ich war eigentlich immer grundehrlich, aber es ist trotzdem, ja, es fühlt sich trotzdem nicht so schön an, dann zu sagen, man hat kein Geld und dann ist so, ach komm, es ist doch nicht so viel. Und dieses nicht so viel ist, glaube ich, so dieses Ding. Es ist für den einen nicht so viel und für den anderen ist es total viel. Also viel, was Geld angeht, ist ja immer irgendwie sehr relativ.
Ja, aber gerade dann, wenn es so um Abendgestaltung geht, ne, dann kostet der Eintritt in den Club zwischen 10 und 15, vielleicht sogar noch mehr Euro und dann Bier, Cocktail oder was auch immer man trinkt, ist dann auch nicht umsonst. Was hat das mit dir gemacht, dass du dann bei solchen Aktivitäten oder auch vielleicht mal bei einem Urlaub irgendwie zurückstecken musstest?
Also ich glaube, man fängt an, irgendwie sich so Strategien zurechtzulegen, wo man weiß, okay, so kann ich das machen, so kann ich überleben, in Anführungsstrichen. Also man redet ja jetzt hier nicht davon, dass man nichts mehr zu essen hat oder so, aber dass man halt.
Also das war
sagt,
immer safe.
Ja, das war schon immer safe. Es gab viel Nudeln mit Tomatensauce, aber ja. Und dann wenn die Freunde essen gehen, dann geht man halt nicht mit essen. Dann sagt man, hey, können wir uns nicht zu Hause treffen und was kochen zusammen oder auch irgendwie dann zu Hause vortrinken oder so Sachen, wurde dann irgendwie schon viel gemacht. Und ich glaube, ich hatte so ein bisschen vielleicht auch das Glück, dass ich in einer Stadt studiert habe, wo man gar nicht so viel weggehen konnte. Das heißt, nämlich? Ich hatte irgendwie in Bayreuth und
Da gibt es viele Biergärten.
Ja, das stimmt schon, aber irgendwie hat man halt trotzdem so, man hat so seine Freundesgruppe gehabt, die irgendwie alle gesagt haben, okay, wir sind ein großer Freundeskreis, wir haben da auch Bock drauf, dass wir uns irgendwie bei jemandem zu Hause treffen und das ist für alle okay, weil die WG alles Freunde sind und dadurch wird es automatisch und dann kauft man halt irgendwie einen relativ billigen Wein und dann hat man auch irgendwie Spaß.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ehrlich gesagt so nach einem relativ normalen Studierendenleben, so, ne? Dass man halt vorglüht zu Hause und manchmal bleibt es halt einfach auch beim Vorglühen, weil man eh schon so Knülle ist. Ist
ja
auch in
also
Ordnung.
Was ich halt so finde, ich finde auch so generell, es geht, diese ganze Sache geht, solange man sich in diesem Rahmen befindet, in dem man sich befindet, wo man weiß, es ist in Ordnung. Und wenn man aber anfängt, irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, weiter zu gucken oder zu schauen, okay, die Freunde machen den Urlaub oder die gehen dahin studieren oder man trifft auf einmal Leute aus einem anderen Freundeskreis und mag die auch total gerne oder, also es geht mir jetzt auch noch manchmal so, wo ich dann merke, oh, die gehen auf das Konzert und 15.000 Mal ins Theater und so, wo ich mir so denke, ja, das ist super cool für die, aber man bekommt dann schon manchmal so Lust, wo man sich so denkt, irgendwie wäre das schon schön, wenn es gehen würde. Und ich glaube, allgemein ist es halt immer so, dieser Stresspegel ist halt enorm hoch. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie noch ein Bier trinke, dann esse ich halt morgen oder die nächste Woche halt wirklich nur Nudeln, weil, also ein Bier nicht, aber.
Naja, es bleibt ja selten bei einem Bier. Und wie viel hattest du dann im Monat zur Verfügung? So ungefähr, muss jetzt nicht auf den Cent genau sein, aber so ungefähre Hausnummer?
Ich glaube, ich hatte so diese. Ja, so 400 Euro, 400.
Okay, krass, das ist schon, da muss man schon sehr eng schnallen, den Gürtel, ne?
Ja, also vor allem, also die Miete waren halt auch fast 300, also da bleibt halt wirklich dann irgendwie sehr, sehr wenig übrig.
Obala. Ja, okay. Dein damaliger Freund hat dir mal das Geld für eine Reise nach Südamerika vorgestreckt, eine gemeinsame Reise. Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich nehme dieses Angebot an, und wie hat es sich hinterher angefühlt?
Oh, wie lange hat es gedauert? Ich kann das nicht mehr so genau. Ja, also es war sehr, sehr viel, es hat sehr, sehr viel Bearbeitung benötigt und Überzeugung, und dass es quasi nicht nur für mich ist, sondern ja auch für ihn, weil er einfach gerne die Reise mit mir machen möchte. Es ist tatsächlich so ein bisschen was, wo ich dann auch manchmal, also wenn ich da so dran denke, denke ich so, oh, es ist mir nach wie vor, glaube ich, unangenehm so ein bisschen, dass ich das gemacht habe. Aber es war super schön, also die Reise war der Hammer, aber es ist ein sehr, sehr komisches Gefühl, weil man das, also mir geht es so, wenn ich mir irgendwie Geld leihe, ich habe immer das Gefühl, ich müsste mehr zurückgeben als nur das Geld. Oder vor allem, wenn man das Geld vielleicht auch gar nicht zurückgeben kann und jemand halt wirklich sagt, ich zahle dir das, was mir auch schon
aber
öfter passiert ist. Und ich, ne, also Freunde, die dann sagen, hey, du kannst nicht jetzt, du hast kein Geld für Kino, ich zahle dir Kino, okay? Wo du dann denkst, cool, aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, man schuldet den Leuten was, oder man muss es irgendwie wieder gut machen, oder man muss besonders, weiß nicht, besonders viel zur Verfügung stehen. So. Und,
man steht irgendwie in der Schuld danach,
genau,
hat man so das Gefühl,
ja,
ne?
Ja.
Haben deine Freunde dir mal gesagt, wie sie das finden? Also ob sie das so zum Beispiel irgendwie vielleicht sogar nervig finden? Kann ja sein, dass da jemand so sozusagen das Herz so auf der Zunge trägt. Oder ob die gesagt haben, du, das ist völlig cool. Wir wissen, dass das jetzt einfach die und die Gründe hat, und mach dir jetzt mal keine Sorgen.
Also ich glaube, wenn man ernsthaft das Gespräch darüber hatte, dann war da schon sehr viel Verständnis für. Ich weiß aber auch, dass ich von einer Freundin, dass da dann manchmal so ein Kommentar kam, so, oh, du hast ja nie Geld. Und das ist natürlich in dem Moment, ja, das ist nicht schön, und das bleibt dann irgendwie auch so ein bisschen hängen, wo man sich so denkt, ja, das stimmt, aber es ist halt so, und ich kann jetzt auch gerade irgendwie nicht so viel daran ändern.
Du wohnst heute in London seit 1,5 Jahren, bist Schauspielerin. Wenn man da schnell drauf schaut, diese Fakten, dann denkt man, okay, mit der Kohle wird es jetzt wieder schwierig sein als frei. Also du lebst in einer Stadt, wo du auf je hundertprozentig weißt, dass ein Großteil der Menschen mehr Geld hat als du. Oder obszön wenig, also wenig Leute obszön viel mehr Geld haben als du. Wie fühlt sich das denn an jetzt?
Ja, auch da, glaube ich, ist es wieder so dieses, man befindet sich dann halt irgendwie, ich befinde mich sehr im Kreis der Filmschaffenden und Schauspieler, die alle jetzt leider noch nicht berühmt sind und deswegen total viel Kohle haben.
Das heißt also, heute ist die Situation gar nicht so viel anders als während des Studiums, habe ich das richtig verstanden?
Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht so viel anders. Was, glaube ich, anders ist, dass ich weiß, dass ich das entschieden habe. Also ich muss nicht hier sein. Ich könnte was anderes machen und könnte damit mehr Geld verdienen. Ich habe mich dafür, glaube ich, sehr, sehr bewusst entschieden. Und vielleicht habe ich mich auch dafür entschieden, weil viele Leute sagen, oh, da verdient man aber erstmal nicht so viel oder es muss richtig gut laufen. Vielleicht habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich weiß, ich kann mit wenig Geld umgehen und irgendwie trotzdem Spaß haben. Und man sucht sich dann halt irgendwie so seine Ecken. Also ich habe eine Schauspielerfreundin hier und wir treffen uns immer bei ihr, kochen bei ihr, trinken bei ihr. Es ist wunderschön, aber wir sehen halt nicht so viel von der Welt da draußen, und das ist manchmal sehr, sehr, sehr schade.
Das heißt, welche Rolle spielt Geld heute für dich?
Eine große, weil sie irgendwie alles entscheidet, also auch, ob ich hier bleiben kann oder nicht. Ich versuche so ein bisschen mich mehr damit anzufreunden, mit dem Geld, weil ich glaube, dass es ganz lange mein Feind war. Und ich so dachte, oh, ich hasse Geld und immer geht's ums Geld. Und es ist aber so, also es geht immer ums Geld, und ohne Geld geht leider sehr, sehr wenig. Also natürlich gehen Sachen, gar keine Frage, aber manchmal möchte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr haben. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht schlimm.
Sagt Rahl, Schauspielerin, lebt seit 1,5 Jahren in London, hat uns erzählt, wie das früher war und wie das heute ist mit der Kohle, wenn andere mehr haben als man selber. Vielen Dank, Rahl.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Geld, wie es unsere Freundschaften beeinflusst, unser Thema dieses Mal. Und wir haben euch gefragt, wie geht ihr damit um, wenn eure Freunde mehr oder weniger Geld haben als ihr?
Also grundsätzlich ist das kein Problem. Es kann aber natürlich schon schwierig werden, wenn man selber die Person ist, die weniger Geld hat als die anderen. Für mich würde das eine Freundschaft jetzt nicht beeinflussen, aber ich denke schon, dass man das vielleicht thematisieren sollte, wenn die Freundschaft gut genug ist, dass man womöglich sagen kann, du, bei mir ist gerade nicht so dicke, können wir vielleicht nicht schon wieder essen gehen?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen schwierig, man muss das irgendwie ausgleichen, aber sonst, also wenn man dann mal essen geht oder so, würde ich es dann so machen, dass derjenige, der mehr hat, auch mal einmal mehr bezahlt, aber ansonsten würde ich da auch nicht so drauf achten.
Also ich verdiene mehr Geld als einige meiner FreundInnen und ich finde das manchmal schwierig. Ich habe dann zum Beispiel Sorge, dass die aus Berlin wegziehen müssen, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Ja, ich lade die dann oft ein zum Essen oder so. Die nehmen das an. Ich sage dann auch immer, ich habe gerade mehr Geld als du, passt doch. Und genau, manchmal sagen die dann ja, okay, gerne, und manchmal wollen die es aber auch nicht.
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob meine Freunde mehr oder weniger Geld haben als ich, aber es ist mir eigentlich relativ gleich.
Das ist eigentlich relativ egal. Das ist nicht der Grund, wieso wir Freunde sind.
Das ist halt so, ja, es stört mich nicht. Also man hat keinen großen Einflussfaktor.
Also ich finde, Geld und Freundschaft, ist, also das sollte man auseinanderhalten.
Es begegnet mir gar nicht so oft. Ich denke, man spricht nicht drüber. Bestimmt vertuschen es auch viele, die versuchen oder geben es nicht gerne zu, reden nicht gerne darüber, die weniger Geld haben.
Naja, ich bin ja selber in der Lage, daran was zu ändern, wenn mich das wirklich stört, denke ich. Aber ich finde, ich brauche kein Mitleid von meinen Freunden deswegen.
Eigentlich ist mir das relativ egal. Also ich meine, die Menschen sind ja wegen ihrer Persönlichkeit mir wichtig und nicht wegen ihres Geldes.
Das ist natürlich die sozial erwünschte Antwort, ganz wunderbar. Wir haben euch gefragt, wie ihr damit umgeht, wenn eure Freunde mehr oder weniger Geld haben als ihr und inwiefern jetzt diese gefühlten Wahrheiten oder das, was ihr, wie ihr das eben findet, auch vielleicht durch Zahlen belegt werden können. Das hat mein Kollege Malte Hennig recherchiert. Hi Malte.
Hi.
Was sagt denn die Wissenschaft zum Thema Geld und Freundschaft?
Ja, zu dem Thema gibt es gar nicht so viele Studien. Könnte daran liegen, über Geld spricht man ja bekanntlich nicht. Aber trotzdem dazu eine erste Zahl. Auf die Frage, worüber sprecht ihr nicht so gerne mit Freunden und Bekannten, antworten knapp 60% der 30- bis 39-Jährigen mein Gehalt. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es knapp 40%. Dazu passt dann auch die Zahl, dass weniger als die Hälfte der 16- bis 25-Jährigen in ihrer Clique über Geldthemen spricht. Ja, und zum Thema Geld, was gibt's da noch? Geld verleihen zum Beispiel, macht man ja auch manchmal unter Freunden. Größere Geldbeträge werden unter Freunden aber sehr selten verliehen. Nur 10% der Deutschen geben an, schon einmal viel Geld von Freunden geliehen zu haben. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es ca. 15%, also etwas mehr. Da ist die Relation von viel Geld aber vielleicht auch eine andere. Bei den unter 30-jährigen Singles interessanterweise hat sich schon jeder oder jede Fünfte einen größeren Geldbetrag von Freunden geliehen. Deswegen frage ich dich, Dominik, leihst du dir auch manchmal Geld von Freunden oder hast es früher gemacht?
Früher, auch jetzt ab und zu mal, wenn ich meinen Geldbeutel vergessen habe, was wirklich sehr selten vorkommt, dann schlauche ich mir mal einen Zehner oder irgendwie sowas. Aber generell versuche ich tatsächlich zu vermeiden, mir von Freunden Geld zu leihen. Nicht, weil ich keinen Bock habe, in deren Schuld zu stehen, sondern weil ich ja auch selber Geld verdiene. Deswegen muss ich eigentlich nur dafür sorgen, dass es auch tatsächlich in meinem Geldbeutel oder irgendwo an mir ist. Was mich aber interessieren würde, warum gibt es denn eigentlich so wenig Zahlen oder Studien dazu?
Ja, das liegt vielleicht daran, dass das Verhältnis von Geld und Freundschaft sich nicht unbedingt in Zahlen messen lässt. Geld beeinflusst eher so ein Gefühl einer Beziehung. Ich habe einen schönen Satz von dem Freundschaftsforscher Janusz Schubin gelesen. Der sagt im Bento, wenn man sich zum Beispiel Geld bei einer Bank leiht, dann ist das vertraglich geregelt. Man hinterlegt einen Pfand, eine Hypothek zum Beispiel. Aber in der Freundschaft hinterlegt man praktisch als Pfand immer die Freundschaftsbeziehung. Ja, und mit so einer schweren Hypothek möchte man vielleicht einfach in einer Freundschaft lieber nicht umgehen. Es kann aber auch sein, dass es noch einen anderen Grund gibt.
Nämlich?
Das werfe ich doch nochmal mit Zahlen um mich. Auf die Frage, was persönlich im Leben besonders wichtig und erstrebenswert ist, antworten nämlich letztlich 85% der Leute, und das in den letzten Jahren ziemlich konstant, gute Freunde haben und eine enge Beziehung zu anderen. Und nur 35% sagen, ihnen ist ein hohes Einkommen und materieller Wohlstand wichtig. Wir mögen unsere Freunde also bestimmt, weil sie einfach Freunde sind und vielleicht ist uns einfach gar nicht so wichtig, wie viel Geld sie haben oder eben auch nicht haben. haben wir auch am Anfang in euren Stimmen schon gehört.
Mein Kollege Malte Hennig hat recherchiert, was die Wissenschaft zum Thema Geld und Freundschaft sagt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Die Freunde gehen feiern, zahlen, sagen wir, 15 Euro Eintritt für einen Club und dann nochmal mehrere 7 Euro für Gin Tonic oder Bier. Und du bleibst zu Hause, weil du morgen früh raus musst, sagst du, ist nur eine Ausrede. In Wirklichkeit hast du nicht die Kohle, um da mitzumachen bei dieser Party. Missing out, weil kein Geld da ist oder zumindest wenig. Was so ein finanzielles Gefälle in Freundschaften mit uns macht, darüber will ich jetzt sprechen mit der Soziologin Julia Hamann von der Universität Vechta. Hallo Julia.
Hallo Dominik.
Kennst du das aus dem eigenen Erleben?
Ja, ich kenne das aus dem eigenen Erleben, dass es gerade ja auch im Studium zum Beispiel Personen gibt, die werden von ihren Eltern unterstützt und andere müssen immer arbeiten gehen dafür oder haben insgesamt weniger Geld. Da gibt es ja schon deutliche, in Anführungszeichen, Einkommensunterschiede, selbst im Ausbildungsbereich.
Würdest du, oder hast du das damals als Problem empfunden?
Ich glaube, dass das schon was ist, was auch in Freundschaften thematisiert wird. Nicht unbedingt im Sinne von, das ist unfair oder das ist gemein oder ich habe totale Not. Aber was eben deutlich wird in ganz vielen Situationen des Alltags, wo es darum geht, was ist selbstverständlich und was ist extra. Und das verändert sich dann bei Personen, die Unterschiede im Einkommen, sage ich jetzt mal, haben.
Und du forschst ja zu Gemeinschaften, zu Freundschaften. Mhm. Also ab wann ist das nach deinen Forschungen ein Problem? Also im Studium kann das ja gar nicht so krass eklatant irgendwie sein, meine ich jetzt. Oder liege ich da falsch?
Also ich glaube, die Frage ist, mit welcher Selbstverständlichkeit bestimmte alltägliche Situationen gemeistert werden können. Also was wir aus, zum Beispiel aus der Forschung mit Alleinerziehenden wissen, ist, dass selbst wenn das Einkommen vorhanden ist und auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber dass natürlich der Kühlschrank geht kaputt, die Waschmaschine, was weiß ich was, dass solche Extraausgaben, die unvorhersehbar sind, dass die total reinhauen. Mhm. Und das gilt natürlich im Studium auch, also oder in der Ausbildung, muss ja nicht das Studium sein, aber auch in diesem Zeitraum, sagen wir mal zwischen 20 und 30, gibt es auf einmal extra Ausgaben, die nicht planbar sind. Und da ist, glaube ich, die Sicherheit der Personen, die vielleicht auch aus dem Elternhaus Rückhalt haben, natürlich eine andere als die der Personen, die da keinen Rückhalt haben. Und die müssen anders mit dem Geld umgehen und haben vielleicht auch eine andere biografische Gewöhnung, dass Geld knapp ist und dass das was ist, was den Alltag wirklich massiv beeinträchtigt.
Das heißt, in die Mensa können alle noch zusammen gehen und genau, sich das, wie ich es immer nannte, Nudelbrikett für 2,50 Euro auf den Teller knallen lassen. Aber sobald es dann um gemeinsame Urlaube geht, will der eine eher zum Zelten nach Brandenburg oder die eine und die anderen leisten sich die 2-monatige Reise nach Südostasien.
Ja, zum Beispiel. Also dieser Trend zum Auslandssemester oder zum Auslandsaufenthalt, der toll ist, weil Personen Erfahrungen sammeln können, dass auch das ist eine Frage der Finanzierung. Und die Frage, kann man zum Beispiel mit Jobs das vorfinanzieren oder nicht? Wenn man sich überlegt, dass man Geld hat und das plant für verschiedene Ausgaben, die fix sind. Miete, Essen und so weiter. Was bleibt übrig? Was kann mit dem Geld gemacht werden? Das ist eben abhängig davon, wie viel dann am Ende da übrig bleibt.
Wir haben jetzt über Ausbildung und Studium vor allem gerade gesprochen, das und schon über Alleinerziehende. Das setzt sich dann nahtlos fort so in den ersten Berufsjahren und geht dann bis rauf bis zur Rente. Was sagt da die Forschung?
Ja, die Forschung sagt da leider gar nicht so wahnsinnig viel, aber natürlich gibt es in allen Freundschaften Statusunterschiede, die werden mal mehr oder mal weniger relevant. Also die eine Person hat eben ein dickes Auto und die andere hat ein schönes ÖPNV-Ticket. Und das ist vielleicht irrelevant in den meisten Bereichen des Lebens, aber andere Fragen eben genau dieser Selbstverständlichkeit im gemeinsamen Umgang werden natürlich in ganz unterschiedlichen Situationen relevant. Also eben, was du in der Anmoderation auch gesagt hast, kann ich mir den Eintritt für einen Club leisten, plus dann auch noch den Gin Tonic oder die Limo. Mhm. Oder auch sowas, was man vielleicht in Freundschaften relativ regelmäßig macht, wenn man zusammen ausgeht, mal eine Runde schmeißen, nacheinander, füreinander aufkommen. Da sind natürlich dann Dinge, die schwierig werden. Und das verändert sich ja nicht so stark über den Lebenslauf, sondern in solche Situationen geraten wir immer wieder.
Und was kann man da tun? Einfach aussetzen und hoffen, dass die anderen einem das nicht krumm nehmen, beziehungsweise einfach wissen, was los ist und deswegen einfach sagen, okay, ist so? Oder gibt es da einen Best-Practice-Ansatz dazu?
Ich glaube, das Schöne an freundschaftlichen Beziehungen kann sein, ist aber natürlich häufig auch nicht so, dass man solche Dinge ansprechen kann und sagen kann, ich habe jetzt eine Phase in meinem Leben, da bin ich echt knapp, verzeih mir, wenn ich, oder nicht verzeih mir, aber sieh ein, ich kann das und das jetzt gerade nicht leisten. Da kann man als Freundin oder Freund ja auch mal einspringen tatsächlich. Und dann gibt es Phasen im Leben, wo sich das wieder angleicht. Das heißt, im besten Falle kann man es thematisieren. In anderen Fällen ist vielleicht auch das so, dass bestimmte Freundschaften dann diese Aspekte des Lebens nicht miteinander teilen können, also bleiben wir beim Ausgehen, sondern sich auf andere Bereiche konzentrieren, wie Telefonate, spazieren gehen, whatsoever. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die man als Freundinnen und Freunde miteinander machen kann.
Das klingt aber so, als müsste, da muss man ja schon relativ gefestigt sein, um so ein Thema anzusprechen, weil das ja auch ein bisschen auch, würde ich jetzt behaupten, mit Scham behaftet ist, das ganze Thema, oder? Also ich hätte auf jeden Fall ein Problem damit, das anzusprechen, zu sagen, du kannst jetzt nicht mitgehen, weil die Kohle gerade nicht da ist. Das geht vielleicht einmal, zweimal, aber wenn es dann irgendwie sozusagen so ein chronischer Zustand wird, schwierig.
Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, ne? Also wenn man das sagen kann mit, ich habe jetzt gerade den Urlaub bezahlt, da ist jetzt nicht noch Kohle für XYZ drin, dann ist es relativ einfach, das zu thematisieren. Aber ich würde auch sagen, wenn es so große Unterschiede sind, beziehungsweise eigentlich muss man es ja so rumformulieren, wenn die Aktivitäten, die man gemeinsam plant, immer so teuer sind, ja, dass man das dauerhaft besprechen muss oder dass man dauerhaft zurückstehen muss, dann stelle ich mir das für Freundschaften auch sehr strapaziös vor und belastend. Also auch nicht im Sinne von, dass es gut funktionieren kann dann.
Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, im Prinzip, wie das ist, wenn jemand kein Geld hat und sich in Anführungsstrichen dafür rechtfertigen muss vor den Personen, die mehr Geld haben, sich selbstverständlicher Dinge leisten können. Wie sieht es denn andersrum aus? Wenn ich jetzt mehr Kohle habe als meine Freunde, sollte ich dann vielleicht denen auch mal einen Urlaub teilfinanzieren oder einfach öfter die Runde schmeißen? Also wird vielleicht auch ein Stück weit das von mir erwartet?
Ich glaube nicht, dass es erwartet wird oder aber es ist eine Qualität von Freundschaft. Also wenn man Janosch Schobin, der auch zu Freundschaft und Finanzen geforscht hat, der konnte eben herausarbeiten, dass wenn die Sorge darum ist, dass die Person möchte, dass es der Freundschaft, der Freundin oder dem Freund gut geht, dann ist Geld ausgeben für die Person eben dafür Sorge tragen, dass das gelingen kann, dass es eine Umgebung gibt, in der es der Person gut geht. Und das lässt sich sicherlich auch anbringen oder vorschlagen, wenn man eben eine kommunikativ offene Beziehung zueinander führt. Ansonsten kann das aber auch paternalistisch wirken, also so wie gönnerhaft, ne? Ich mach das schon für dich. Und sicherlich ist das eine Möglichkeit, wie sich ein Statusunterschied auf so einer finanziellen Ebene dann auch auf einer gefühlten Ebene reproduziert und vielleicht ein bisschen gefährlich.
Und dann sozusagen immer wieder auch erwartet wird von denen mit weniger Kohle, von dem Eltern, von dem der oder derjenigen mit mehr Kohle, du zahlst das schon.
Das kann sich sicherlich daraus entwickeln, aber demgegenüber ist dennoch diese Scham, denke ich, die dazu führt, dass eben um Geld fragen gesellschaftlich nicht so in Freundschaften gesehen wird. Also Geld leihen in Freundschaften ist ja gesellschaftlich vielleicht etwas verpönt und tritt auch empirisch seltener auf. Und die Scham, das einzufordern, ist meines Erachtens höher als die Tendenz zu denken, ach ja, das hat jetzt so gut geklappt, das mache ich jetzt immer so.
Sollte man auf Dauer vielleicht zu Menschen den Kontakt auf Eis legen oder so, wo man immer weiß, okay, da gibt es immer wieder diese gleiche Sollbruchstelle vielleicht?
In meiner Forschung zeigt sich, dass wenn es Themenbereiche gibt, die wiederholend konfliktreich sind, und das kann Geld natürlich sein, dass das zumindest dazu führt, dass Freundschaften, die werden nicht unbedingt abgebrochen, aber so vielleicht im Umfang, in der Kontakthäufigkeit und so weiter gemindert, weil man mag die Person vielleicht oder das bleibt ein freundschaftliches Verhältnis, aber sie funktioniert nicht gut im Alltag. Sie lässt sich nicht als wirklich begleitende Beziehung leben.
Sagt Julia Hamann von der Universität Vechta. Wir haben gesprochen über die Unterschiede in der Kohle, die einem zur Verfügung steht für das Leben und wie man das in Freundschaften thematisieren kann. Vielen Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova.
50, 60, 70, manchmal auch 100 oder sogar 200 Euro Konzerttickets sind heute mitunter ziemlich teuer und ich kann ehrlich gesagt jede oder jeden verstehen, die oder der sagt, ich kann da leider nicht mehr mitgehen. Unser nächster Gast will, dass ihr gar nicht in so eine Verlegenheit kommt.
Und wenn morgen aus uns allen nichts geworden ist, wird es wohl irgendwie so sein.
Das ist Hannes Wittmer mit dem Song T-Satz. Ihr kennt ihn möglicherweise, also den Hannes, unter seinem Künstlernamen Spaceman Spiff. Und warum er heute bei uns in der Ab 21 ist, ist ganz einfach, weil er einen anderen Ansatz verfolgt als viele andere Musiker, die eben zwischen 50 und 200 Euro pro Konzertticket nehmen, weil er verschenkt seine Musik immer wieder und gibt auch Konzerte auf der Pay-What-You-Want-Basis, also der Zahle-Was-Du-Kannst-Basis, damit auch Menschen, die nicht so viel Kohle haben, zu seinen Konzerten gehen zu können. Warum er das macht, das kann er uns jetzt selber erklären. Hallo Hannes.
Hallo, grüß dich.
Warum hast du dich denn dazu entschieden, die Konzerte auf so einer Zahl-Was-Du-Kannst-Basis anzubieten?
Also das ist eine längere Geschichte. In erster Linie war es tatsächlich eine politische Entscheidung. Also weil ich in den letzten Jahren mich zunehmend politisiert habe und insbesondere auch doch sehr viel kritischer mit unserem Wirtschaftssystem bin und ich das Bedürfnis hatte, mich in irgendeiner Weise mal irgendwie in meinem Beruf dazu zu verhalten. Mhm. Und dann eben beschlossen habe, mich so als jemand, der das eigentlich hauptberuflich macht, mich mal versuchen, möglichst weit von Musik als Produkt zu lösen und eben diesen Austausch zwischen meinen ZuhörerInnen und mir eben nicht an feste Bedingungen zu koppeln, sondern dass es eben mehr auf Vertrauen und Solidarität basiert. Und deswegen habe ich eben angefangen, mein aktuelles Album zu verschenken. Meine Konzerte eben nicht mehr. Also die Leute haben nicht 50, 100 Euro gezahlt, sondern so eher so zwischen 15 und 20 Euro hat normales Ticket gekostet. Und ich habe beschlossen, nee, das entscheidet ihr ab jetzt selbst und ich verlange da keinen festen Preis mehr dafür.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kam das an? Was hast du am Ende dann trotzdem in deiner Kasse gefunden?
Das Schöne war, dass eben sich sehr schön ausgeglichen hat. So, also bei den Konzerten hat man gemerkt, es gab ganz viele, eben vor allem Studis, die dann halt einfach doch nur einen Fünfer gezahlt haben, aber gab dann eben welche Leute auch, die eben 30 Euro oder 50 Euro mal für gelassen haben für ein Konzert, was eben unter normalen Regeln in Anführungsstrichen vielleicht eben 15 Euro gekostet hätte. Und am Ende hatten wir immer so einen Durchschnitt zwischen, ich würde sagen zwischen 14 und 18 Euro, was dann am Ende irgendwie so das Durchschnittsding war. Hat sich da eben ausgeglichen. Das ist manchmal ein bisschen problematisch, weil es in verschiedenen Städten auch verschieden funktioniert. Ne? Also das in
Wo funktioniert es gut?
In München zum Beispiel oder in Hamburg.
Ah, also wenig.
Genau, in Städten, wo die Leute halt eben auch mehr Geld haben. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich auch irgendwie Veranstalterinnen mit drin stecken oder Clubs, ne? Und die sich dann so ein bisschen drauf einlassen müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr, sehr froh, wie das alles läuft. Genau.
Wenn du gerade schon die Clubs ansprichst, wie verklickerst du denen das? Also gehen die mit oder sagen die, nee, ist ja schön und gut, dass du das so machst, aber wir wollen trotzdem unseren Tausender für den Abend haben, Miete?
Dadurch, dass es so einen ideologischen Unterbau hat, ist es so, dass es sehr davon abhängt, wie sehr sich die Clubs und Veranstalter da so reinfuchsen und wie sehr sie das teilen. Also ich habe es schon gehabt, dass Konzerte super gelaufen sind und irgendwie sozusagen wirklich was verdient wurde dabei, aber die Clubs trotzdem nicht so happy waren, weil sie gemeint haben, ja, früher hast du ja noch mehr Leute gezogen und hättest du ja noch mehr Geld mitverdienen können. Es gab aber auch eben genau die umgekehrte Situation, wo draufgelegt wurde beim Konzert, sowohl Veranstalterseite als auch von mir. Und der Veranstalter dann meint, hey, pass auf, ich leg dir trotzdem noch was drauf, weil ich finde es gerade wichtig, was du machst, weil ich deine Ansichten teile.
Mhm. Politischer Ansatz ist ja super, ich auf jeden Fall, aber du musst ja auch wahrscheinlich irgendwo wohnen, musst was essen, musst also irgendwie schauen, dass ein bisschen Geld zumindest reinkommt. Kannst du denn von diesem Ansatz leben?
Ja, tatsächlich. Also das, ja? Ich mache das jetzt seit 2 Jahren und es ist so, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte natürlich mehr Geld verdienen können, wenn ich alles so weitergemacht hätte wie bisher mit irgendwie Single-Auskopplungen und Spotify und iTunes und Co. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt am Hungertuch nagen muss. Also die Finanzierung von mir funktioniert so, dass ich eben diese Konzerte spiele, wo eben jeder zahlen kann, was er möchte. Und ich habe, natürlich meine Internetseite habe ich, wo man eben mein Album umsonst runterladen kann. Und es ist dort einfach in der Ecke so ein Button, da steht Unterstützen drauf. Und dann kann man, wenn man das, was ich mache, irgendwie gut findet und die Musik gut findet oder eben ich schreibe auch Blog und erzähle sehr viel über meine Erfahrungen und meine Ideen. Und wenn man das in irgendeiner Form eben gut findet, dann kann man mir da einfach was überweisen. So. Und das sind die beiden Standbeine, von denen ich lebe. Ich mache zusätzlich noch so ein bisschen Theatermusik, das habe ich aber vorher gemacht auch schon. Und ansonsten ist das eigentlich momentan alles. Und schönerweise funktioniert's.
Wie ist das bei dir im Privaten, in deinem Freundeskreis? Kennst du das, dass die eine oder der andere weniger hat als andere und dann kommt es da irgendwie zu Problemen, weil man zum Beispiel nicht einen gemeinsamen Urlaub machen kann?
Ich kenne es natürlich, dass man solche Diskussionen dann hat, ob man jetzt essen geht und wo man essen gehen kann oder ob man, hey, wir waren jetzt irgendwie letzte Woche schon dort und dort, lass doch mal heute lieber selber kochen. Das kenne ich natürlich. Aber ich mache die Erfahrung, dass es halt auch öfters mal dann halt auch so passiert, dass Freunde und Freundinnen, die wissen, dass sie jetzt mehr Geld haben als die anderen, dass die dann halt einfach öfters mal was springen lassen, ne? Und auch mal irgendwie die Runde ausgeben und sowas. Oder genau, und das finde ich eigentlich schön, wenn sich das dann einfach so ausgleicht.
Sagt Hannes Wittmer, Musiker, der für seine Kunst nur das Geld nimmt, das ihm seine Fans geben wollen. Weil er sagt, wenig Geld zu haben, kann ja wohl nicht der Grund sein, weshalb Menschen keine Musik hören können. Und das Ganze scheint auch zu funktionieren, weil Hannes kann davon leben. Das war ab 21 Geld, wie es unsere Freundschaften beeinflusst. Übrigens, danke für euren Rundfunkbeitrag an der Stelle. Danke auch fürs Zuhören natürlich. Am Mikro war Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.